ARD. SWR Kultur. Forum.
Trumps neues Gaza sieht so Frieden aus? Das neue Gaza, so wie US-Präsident Donald Trump es sich vorstellt, hat sein Schwiegersohn Jared Kushner vor kurzem beim Weltwirtschaftsforum in Davos präsentiert. Wolkenkratzer, Parkanlagen und ganz viel Tourismus. Blühende Landschaften. Trumps Vision einer Riviera des Nahen Ostens könnte von der Realität nicht weiter entfernt sein. Ob Häuser, Schulen, Felder, der Küstenstreifen ist in weiten Teilen zerstört. Viele der rund 2 Millionen Menschen in Gaza hausen in Zelten ohne Lebensgrundlage, ohne Perspektive. Sieht so Frieden aus? Der Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel ist brüchig, die Terrororganisation ist immer noch nicht entwaffnet und die israelische Armee hält weiter einen großen Teil des Gebiets besetzt. Kommende Woche soll sich der von Trump gegründete Friedensrat zum ersten Mal treffen, um über die Zukunft von Gaza zu beraten. Und man fragt sich, was für eine Zukunft soll das sein? Darüber wollen wir reden hier im Forum bei SWR Kultur. Ich bin Michael Riesel und das sind meine Gäste. Daniel Dillen-Böhmer ist Reporter, Senior Editor im Ressort Außenpolitik bei der Welt. Lisa Schneider arbeitet als Nahostredakteurin bei der Taz und der Historiker und Autor René Wildangel. Herr Wildangel, auf den Tag genau vor 4 Monaten ist der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten. Trotzdem wird in Gaza weiter gekämpft. Erst gestern kam die Meldung, das israelische Militär habe 4 Mitglieder der Hamas getötet. Sie sollen sich in Tunneln versteckt und auf israelische Soldaten geschossen haben. In dieser Grauzone zwischen Krieg und Frieden, wo befindet sich Gaza da gerade?
Ja, Frieden würde ich das tatsächlich nicht nennen. Wir haben ja in dieser ersten Phase erstmal über einen Waffenstillstand geredet. Und das war ja auch erstmal ein durchaus sehr wichtiges Ziel, dass nämlich nach 2 Jahren dieses sehr massiven Militäreinsatz mit all den grausamen Folgen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, 85% des Gazastreifens der Strukturen sind kaputt, dass dieser Krieg beendet wird. Und das ist gelungen zunächst einmal. Und was damals gelungen ist im Oktober, ist, dass die israelischen Geiseln zurückgekehrt sind nach Hause. Das war natürlich wichtig, ein wichtiger Erfolg für die Familien, die um diese Menschen gebangt haben. Auch die Leichen der Geiseln, die in der Haft gestorben sind, umgekehrt sind dann palästinensische Gefangene freigelassen worden. Also das waren durchaus Erfolge, aber wie Sie schon richtig gesagt haben, von einem Waffenstillstand, geschweige denn Frieden, kann man eigentlich nicht sprechen. Es sind ungefähr 500 Menschen bereits getötet worden in dieser Zeit. Also tatsächlich wird weiter gekämpft. Und jetzt wurde ja die Phase 2 ausgerufen, über die werden wir noch ausführlich sprechen. Und da sind eine fast unendliche Zahl an Fragezeichen auch in dieser zweiten Phase.
Mhm. Genau genommen müssen wir ja im Moment von 2 Gazas sprechen. Einem, in dem die Hamas das Sagen hat, und einem anderen, das von der israelischen Armee kontrolliert wird, getrennt durch die sogenannte gelbe Linie, diese Teilung. Welche Folgen hat die denn auch für die Palästinenser, die in dem Küstenstreifen leben?
Ja, das sind dramatische Folgen, die ja auch durch den Krieg bedingt sind. Also Palästinenser wurden immer wieder, wie die israelische Armee das genannt hat, evakuiert. Man könnte auch sagen vertrieben. Manche Menschen bis zu 20 Mal mussten umziehen und sind eben in diesen westlichen Teil überwiegend des Gazastreifens vertrieben worden. Dort sind jetzt die Flüchtlingslager, dort sind jetzt die Zelte. Das ist ungefähr 47%. Der östliche Teil, ungefähr 53%, sind von der israelischen Armee besetzt. Wir hören von Zerstörungen, die dort weitergehen, von Wohnhäusern, von Strukturen. Und das ist auch der Teil der landwirtschaftlichen Flächen im Gazastreifen. Also das ist eigentlich der Teil, mit dem der Gazastreifen in der Vergangenheit versorgt wurde, wo die Landwirtschaft betrieben wurde. Dieses ganze Land ist nicht zugänglich für Palästinenser. Und das ist auch natürlich ein riesiges Problem für die nahe und ferne Zukunft.
Mhm. Frau Schneider, Krieg auf Sparflamme, hat einer Ihrer Kollegen bei der Taz das genannt, was gerade im Gazastreifen passiert. Ist das ein Fortschritt?
Wenn man ausgeht von der Situation vorher, die gekennzeichnet war von, man kann schon sagen, täglichen Luftangriffen und von dieser permanenten Bereitschaft, wieder fliehen zu müssen, ins Handy zu gucken und die nächste Evakuierungsaufforderung zu sehen. Wenn man von diesem Standpunkt ausgeht, dann ist es ein Fortschritt. Auch aus eigener Erfahrung, der Libanon-Krieg im Herbst 2024 war ganz anders in meinem Erleben als die Scharmützel, die es davor und auch danach in der Waffenruhe jetzt gab. Dieser wirklich aktive Krieg, der einen täglich treffen kann, ist auch psychologisch so belastend, dass es, was das angeht, schon eine Verbesserung ist.
Mhm. Herr Böhmer, und gleichzeitig hat es in den letzten Wochen auch Signale der Hoffnung gegeben. Die Übergabe der letzten toten israelischen Geisel durch die Hamas, die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah nach Ägypten, einen Moment, auf den viele Bewohner des Gazastreifens sehnsüchtig gewartet hatten. Also dürfen wir die Lage in Gaza auch nicht zu schwarz malen?
Ja, das sollten wir nicht tun, da haben Sie ganz recht. Es ist jetzt, glaube ich, zumindest insofern ein Fortschritt da, als die Hamas mit den Überresten der letzten israelischen Geiseln ein wichtiges Druckmittel aus der Hand gegeben hat. Es ist damit auch eine Situation entstanden, wo eigentlich beide Konfliktparteien, die Hamas und Israel, nicht mehr der Situation ausweichen können, dass sie jetzt in Phase 2 gehen müssten, wenn sie diesen Friedensplan weiter einhalten wollten. Bisher hat man ja den Eindruck gewinnen können, dass sowohl die Hamas als auch Israel als auch einige der regionalen Partner bei diesem Friedensplan diese 20 Punkte eigentlich nur als Lückenfüller, als Alibi-Veranstaltung betrachten, die sie dann ewig hinauszögern und erschweren können, um dann weiter ihre eigenen Ziele verfolgen zu können. Und in diesem Punkt sind wir jetzt schon einen Schritt weiter. Jetzt müssten beide Konfliktparteien eigentlich Farbe bekennen. Die Hamas müsste ihre Waffen abgeben. Israel müsste sich zurückziehen aus weiteren Gebieten und die Sicherheitsverantwortung in andere, in palästinensische Hände übergeben. Und da sehen wir schon, dass auch Druck entstanden ist auf beide Seiten. Es ist zum Beispiel meiner Meinung nach zu wenig bemerkt worden, dass Israel ja doch ein Zugeständnis hinnehmen musste, insofern als es jetzt wirklich ein Vertreter der palästinensischen Behörde ist, der den Technokratenrat anführt, in dessen Hände die Verwaltung von Gaza gelegt werden soll. Also Israel konnte da seine roten Linien nicht einhalten. Das hatte man sich bisher verbeten. Und jetzt wäre es daran, dass die Hamas einen Schritt macht und dass die regionalen Partner, die Einfluss auf sie haben, nämlich Katar, die Türkei und Ägypten, Druck ausüben, damit sie das tut. Aber meiner Meinung nach ist die Frage der Entwaffnung der Hamas vielleicht die Schwierigste an den ersten beiden Phasen dieses Plans.
Ja, lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurück in der Wildangel. Die Übergabe der letzten israelischen Geisel, die Öffnung der Grenze zu Ägypten, die Einsetzung einer palästinensischen Übergangsregierung. Das alles, was jetzt passiert, ist Teil des 20 Punkte umfassenden Friedensplans von Donald Trump für Gaza. Heißt das, bisher geht der Plan auf?
Naja, das Problem an diesem Plan und wenn man diese 20 Punkte wirklich durchliest, ist, dass da vieles sehr, sehr vage nur drinsteht. Das ist eigentlich eine Absichtserklärung. Und die aus meiner Sicht fast Katastrophe, die passiert ist, ist, dass dieser Plan, der natürlich ein Trump-Plan ist, wo auch seine Interessen mit verbunden sind, die da auch klar drinstehen, dass der dann in eine UN-Resolution gegossen wurde, die Resolution 2803. Das ist eine sehr ungewöhnliche UN-Sicherheitsratsresolution, die die Sprache von Trump zum Teil übernimmt. Sie spricht auch am Anfang von einem historischen Erfolg, der hier erzielt worden sei. Also das ist schon sehr seltsam. Und das Problem ist, dass diese ganzen Institutionen, die wir jetzt haben, den Friedensrat, das Executive Board, das Gaza Executive Board, dieser palästinensische Administrationsrat, der die täglichen Dinge regeln sollen. Die Truppen, die hier stationiert werden sollen, die stehen alle da drin, es ist aber kein Prozess geregelt. Und das gilt auch im Übrigen für die Entwaffnung der Hamas, ist ja jetzt so ein Knackpunkt, über den wir immer wieder diskutieren. Wir diskutieren aber nicht wirklich über die Details, wie das funktionieren kann. Man sagt einfach, Entwaffnung der Hamas, so funktioniert das aber nicht in der internationalen Politik, dass da Milizen hingehen und ihre Waffen auf irgendeinen Haufen legen. Das sind komplexe Prozesse, die müssen ausgehandelt werden. Und wir haben natürlich die Aussage Netanyahu, seit Beginn dieses Krieges, die Hamas muss vernichtet werden. Und da steckt eigentlich dahinter. Und ich sehe da natürlich bei regionalen Akteuren die Bereitschaft und auch den Versuch, solche sehr, sehr schwierigen Entwaffnungsprozesse, die mit auch damit natürlich verbunden sind, wie sieht die Zukunft der beteiligten Kämpfer, wie sieht die Zukunft dieser Waffen, wie sieht eine Reintegration möglicherweise von Teilen der Polizeikräfte und Ähnliches. Das ist hochkomplex und das wird alles gar nicht adressiert. Und das ist ein Riesenproblem, dass dieser Trump-Plan jetzt lauter Institutionen schafft, Absichtserklärungen, aber in der Tiefe haben wir eigentlich nicht die Lösungen dafür.
Ich würde sagen, dass das eigentlich der Vorteil dieses Plans. Wenn ich mir vorstellen würde, dass beide Konfliktparteien unter Aufsicht von Donald Trump alle diese Punkte von vornherein bis ins Detail hätten klären müssen, dann wäre, glaube ich, selbst dieser Konflikt niedriger Intensität, den wir im Moment haben, gar nicht möglich gewesen. Und nur mal, um die Zahlen zu veranschaulichen, ja, es sterben dort immer noch Menschen. Durchschnittlich sterben seit diesem Waffenstillstand oder eher dieser Waffenruhe 4,5 Menschen am Tag. Bevor es diese Einigung gab, starben mehr als 90 am Tag. Das heißt, 20 Mal weniger Menschen sterben jetzt. Und das finde ich schon nicht ganz so schlecht. Dafür bin ich auch bereit, Dinge vage hinzunehmen, die vielleicht wirklich schwer zu klären sind.
Da stimme ich zu, was Phase 1 angeht. Aber jetzt ist ja die erklärte Absicht, in Phase 2 eben zu gehen. Und da kommt ja auch diese Riesenthemen wie der Wiederaufbau. Und ich sehe einfach die ganz große Befürchtung, dass wir jetzt feststecken und dass wir eben diese Lösung brauchen, um Fortschritte zu machen. Und da stimme ich auch zu, dass wahrscheinlich der Friedensrat und Trump da nicht derjenige sein kann, der diese Lösung findet. Da bräuchten wir die Vereinten Nationen, da bräuchten wir die erfahrenen Institutionen, die das auch in anderen Konflikten getan haben. Aber die will ja Trump explizit raushalten. Und zum Beispiel eine Stationierung von Friedenstruppen, das ist eben hochkomplex. Da haben wir sehr ausgetüftelte Mandate normalerweise in Resolutionen. Und das haben wir bisher nicht. Und ich sehe auch nicht, dass da bald eine Folgeresolution kommt und dass hier diese Lösungen entsprechend so ausgearbeitet werden, dass es dann wirklich umsetzbar ist.
Frau Steiner, jetzt haben wir gehört, die dicken Brocken, die kommen noch. Kommende Woche soll es ein Treffen des sogenannten Friedensrats geben in Washington. Was erwarten Sie sich von diesem Treffen?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich auch relativ ratlos bin, wie genau dieser Prozess jetzt weitergehen soll. Wie gerade schon ausgeführt wurde, gibt es keine Roadmap, die zu dem führen soll, was in Phase 2 eigentlich vorgesehen ist. Ich würde hoffen, dass die arabischen Staaten vor allem mit Druck einwirken auf die Hamas und dass die USA mit Druck einwirken auf Israel und dass man so sich zumindest auf einen Weg begibt. Aber ich bin auch sehr skeptisch.
Herr Wildangel, für die Frage, ob Frieden in Gaza möglich ist, ist ja auch ganz entscheidend. Was hat man auf Seiten der Konfliktparteien, was hat man auf israelischer, auf palästinensischer Seite aus diesem Krieg gelernt? Hat man überhaupt irgendetwas gelernt?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also wenn ich da auf die palästinensische Seite gucke, wie der Gazastreifen jetzt aussieht, weiß ich nicht, ob diese Frage richtig ist, was man daraus gelernt hat. Die Palästinenser sind ja sehr gespalten. Wir haben natürlich eine palästinensische Autorität, die auch in einer ganz schwierigen Verfassung ist, die vielleicht noch eingeschränkt handlungsfähig ist, die aber auch hier komplett eigentlich draußen ist. Also ich sehe eigentlich überhaupt keine palästinensischen Akteur, der hier mitplant. Es gibt Versuche aus der palästinensischen Zivilbevölkerung, zumindest mit Blick auf den Wiederaufbau, Alternativen anzubieten. Da gibt es den Phoenix-Plan. Das ist eine sehr interessante Initiative, im Prinzip von der palästinensischen Zivilgesellschaft, von den Gemeinden im Gazastreifen, und zu sagen, wir brauchen eigentlich einen Wiederaufbau von unten, bevor wir diese irren Visionen, die Kushner zum Beispiel präsentiert hat, mit irgendwelchen Wolkenkratzern hier umsetzen. Also weiß nicht, ob man sagen kann, man hat was daraus gelernt, aber man versucht jetzt irgendwie da in Richtung einer Stabilisierung zu gehen. Und auf israelischer Seite haben wir natürlich die Regierung Netanyahu. Wir wissen alle, wie die aussieht. Wir wissen alle, was die für Ziele hat. Sie vertritt extremistische Ansichten. Sie hat Regierungsmitglieder wie Ben-Gvir und Smotrich und unterstützt die Siedlungsbewegung. Und auch in Bezug auf den Gazastreifen sind da ganz bestimmte Ziele mit verbunden. Und von daher sehe ich da im Moment nicht, dass eine der beiden Seiten viel gelernt hat. Wir haben in Israel Wahlen im Oktober. Das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo die Karten vielleicht neu gemischt werden
können. Die Wahl zur Knesset. Herr Böhmer, eine Frage. Was geblieben ist, ist ja die Kommunikationsblockade. Israel lässt weiter keine Journalisten frei aus Gaza berichten. Warum? Aus Angst?
Naja, die Begründung, die man bekommt, wenn man fragt, ob man da nicht mal hinfahren kann und sich das anschauen kann, ich habe das auch schon gefragt, auch mehrfach, die Begründung, die man bekommt, ist, ja, das sei aber leider ganz, ganz gefährlich dort. Und da sei der israelischen Regierung das Leben der Journalisten viel zu teuer, um sie solcher Gefahr auszusetzen.
Es sind viele Journalisten in diesem Krieg gestorben.
Das ist richtig. Also ob der Schutz des Lebens von Journalisten wirklich die erste Priorität ist, übrigens von beiden Seiten dort, aber natürlich hier insbesondere auch der israelischen, das kann man sich wirklich fragen. Es ist eher anzunehmen, dass Israel natürlich weiß, dass dieser Konflikt politisch auch als medialer Konflikt geführt wird. Und versucht dort nicht noch mehr Informationen, Bilder in Umlauf kommen zu lassen, die Israels Kriegsführung fundamental in Frage stellen würden. Wenn man sich die Bilanz dieses medialen Konflikts anschaut, dann glaube ich, muss sich Israel fragen, ob diese Strategie aufgegangen ist.
Ja, vor allem die Mangel. Ja.
Ehrlich gesagt, da würde ich sagen, hat auch die Blockade zu Ungunsten Israels am Ende ausgeschlagen. Ja. Das war sehr dumm, meine ich.
Ja. Die mangelnde Aufarbeitung, die mangelnde Aufklärung, die mangelnde Faktenlage, Frau Schneider, die führt dazu, dass sich Debatten scheinbar im Kreis drehen, so wie die über die Opferzahlen. Da herrscht große Verwirrung. Noch immer wissen wir nicht, wie viele Menschen in diesem Krieg getötet wurden. Oder wissen wir es?
Es gab jetzt vor kurzem die Meldung, dass die israelische Armee die Todeszahl von ungefähr 70.000 Menschen akzeptieren würde. Das stammte aus einem Briefing, das israelischen Soldaten gegeben wurde. Es gibt aber bis jetzt keine offizielle schriftliche Bestätigung. Es gibt Listen, PDFs, auf denen die Namen aller Getöteten stehen, die zusammengetragen werden vom Gesundheitsministerium in Gaza, das unter der Kontrolle der Hamas steht, und die aber verifiziert werden gegen das Bevölkerungsregister, das in Ramallah ist, also das quasi die palästinensische Autonomiebehörde kontrolliert. Und diese Listen, wenn man sich die anschaut, die aktuellste ist vom August 2025, das ist schon eine Weile her, aber da sind 60.000 Tote insgesamt aufgeführt. Man ist schon sicherlich im richtigen Ballpark, ob es jetzt 60.000 sind oder 80.000. Es erscheint mir eine realistische Zahl und ich sehe auch keine so sehr ernsthafte Gegenrede. Was interessant ist, ist eigentlich nicht die absolute Zahl, sondern es ist die Verteilung der Toten. Ich habe heute nochmal in die Liste geschaut vom August und insgesamt sind wir bei ungefähr 61.000 Toten in dieser Liste. Davon sind 54% Frauen, Kinder und Menschen über 60. Das heißt, man sieht bei den Männern eine ziemliche Übersterblichkeit, was nicht unbedingt bedeutet, dass diese Übersterblichkeit dann Kämpfer sind, ne? Weil Männer auch diejenigen sind, die zurückgehen zu den Häusern und versuchen, Papiere noch zu retten etc. pp. Aber diese Verteilung ist schon interessant, auch weil es im Frühling 2024 eine Korrektur gab der Anteile der Toten. Man ging vorher aus von einer höheren Zahl von Frauen und Kindern, das wurde dann nach unten korrigiert. Und mit diesen Zahlen wird eben enorm Stimmung betrieben von beiden Seiten. Also ich habe jetzt dieses Argument genannt der Übersterblichkeit der Männer, was vor allem von pro-israelischen Accounts und von pro-israelischer Seite genannt wird. Andererseits gibt es natürlich auch die, sagen, die Mehrheit der Toten sind Frauen, Kinder und Alte. Man kann mit diesen Zahlen Bilder erzeugen. Und das ist quasi das Hauptargument, warum diese Zahlen auch so schwierig einzuordnen sind, wenn man selber bis jetzt unter den Häusern Tote hat etc. pp., wenn man also selber viele Informationen bis heute nicht hat.
Also ich würde auch zustimmen, es wird natürlich sehr viel Stimmung gemacht mit diesen Zahlen, auch mit anderen Fakten und Mythen, die im Umlauf sind. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, wir haben ein riesiges Ausmaß an Informationen von internationalen Menschenrechtsorganisationen, von den Vereinten Nationen. Also wir wissen eine ganze Menge, was vor Ort passiert ist. Zum Teil läuft die Bestandsaufnahme noch, aber dass dieser Krieg ein wirklich desaströses Ausmaß hatte und die Zivilbevölkerung in überdurchschnittlichem Maß getroffen hat, das wissen wir. Und es gibt eine ganze Menge an Fakten, die belegt sind.
Ich glaube, das gehört aber auch zur Problematik dieses Konfliktes, dass wir so viele Informationen haben, dass die Stimmung rund um diesen Konflikt so aufgeheizt ist, dass eigentlich beide Seiten internationale Publiken rekrutieren, internationale Unterstützerscharen rekrutieren, um ihr Handeln zu legitimieren, meistens durch das geschürte Entsetzen über das Handeln des anderen. Das Problem ist, dass wir eine Lösung in diesem Konflikt nicht bekommen, wenn wir eine oder beide Seiten dämonisieren. So führt das nicht weiter. Und das halte ich auch all den Menschen entgegen, außerhalb des Konfliktgebietes, auch hier in Europa, im Westen, die glauben, dass sie mit einem Höchstmaß von Empörung den Menschen dort unten was nützen würden. So schrecklich dort alles ist, es muss vor allem darum gehen, wie es aufhören kann. Und das gelingt nicht durch Dämonisierung.
Das ist das Stichwort, wie es aufhören kann. Herr Wildangel, wir haben zuvor schon über Phase 2 des Friedensplans gesprochen, über die dicken Brocken, die da auf die Region zukommen. Können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem die Hamas bereit wäre, aus freien Stücken die Waffen niederzulegen und damit auch auf ihre Macht zu verzichten?
Naja, das muss auf jeden Fall Gegenstand von Verhandlungen sein. Und das steht im Übrigen auch in dem 20-Punkte-Plan drin. Also einer dieser Punkte, da geht es um die Entwaffnung. Und da wird zum Beispiel eine Amnestie in Aussicht gestellt für diejenigen Hamas-Führer, die sozusagen, da steht drin, sich zu einer friedlichen Koexistenz bekennen, was ich auch eine sehr seltsame und absurde Formulierung finde. Ich meine, das ist natürlich die sozusagen Gründungsidee und ideologischer Kern der Hamas, den Kampf gegen Israel und den Widerstand, wie sie das nennen, weiterzuführen, also zur Koexistenz zu bekennen, ist eine seltsame Formulierung, aber darum geht es. Eine Amnestie, Hamas-Führer die möglicherweise außerhalb des Gazastreifens gebracht werden können, und dann eben um eine Reintegration. Und wir haben ja eben diese Diskussion gehabt um die Zahlen und die sogenannten Hamas-Ministerien. Da muss man natürlich auch ein bisschen differenzierter hingucken. Wir haben eine ideologische Partei Hamas, das sind Islamisten. Und dann haben wir eine Organisation, die quasi einen Staat geführt hat seit diesen Wahlen, die sie 2006 gewonnen hat, und dann dem Streit zwischen Fatah und Hamas. Und dann haben wir diese lange Blockadezeit gehabt seit 2007. Da hat die Hamas de facto einen Staat geführt, Ministerien. Da waren viele Leute drin, die nicht diese Ideologie in dem Sinne teilen. Wir haben auch Polizeikräfte, die dort für, naja, recht weniger, aber für Ordnung gesorgt haben. Und einen Teil dieser Ministerien, der Verwaltungserfahrung, im Übrigen hat die Hamas auch einige Leute, die vorher für die Fatah gearbeitet hat, übernommen. Die wird man noch brauchen, und da muss man eben genauer hinschauen und da muss man Lösungen finden. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, also bisher hat die Hamas tatsächlich sich auf Diskussionen eingelassen. Sie hat auch signalisiert, dass sie die Macht an diesen Verwaltungsrat abgibt, und da sitzen einige Leute drin, die ihr eigentlich überhaupt nicht schmecken. Also unter anderem der Mensch, der jetzt für Sicherheit zuständig ist, Ali Nassani. Das ist ein hausgemachter Hamas-Gegner der Fatah-Sicherheitskräfte, und trotzdem hat man das mehr oder weniger akzeptiert, und ich glaube schon, dass man hier eine Lösung finden kann. Man müsste da nur eben reingehen und wirklich verhandeln und nicht einfach nur diese Entwaffnung fordern, und weiterhin greift die israelische Armee ja auch die Hamas an. Also ich glaube, diese Idee, eben doch militärisch weiterzukämpfen, die existiert ja auch noch. Und einige rechte Koalitionspartner rechts von Netanyahu, die kritisieren Netanyahu ja auch dafür, dass er sich überhaupt auf diesen Plan und den Waffenstillstand eingelassen hat.
Frau Schneider, wenn ich Herrn Wildangel jetzt richtig verstehe, dann braucht diese palästinensische Technokratenregierung, die jetzt im Gazastreifen für einigermaßen Normalität sorgen soll, die braucht Lehrer, Feuerwehrmänner, Polizisten, qualifizierte Leute, und wo die hernehmen, wenn nicht aus den Reihen der Hamas. Also sprich, wird es in Gaza überhaupt möglich sein, aus ganz praktischen Gründen zu einem Alltag ohne die Hamas überzugehen?
Also ich habe nochmal ganz kurz nicht gesagt aus den Reihen der Hamas, sondern da sind natürlich viele bei, die nicht Parteimitglieder sind, sondern das sind eben technokratische Leute, die in den Ministerien gesessen haben, die da die Verwaltung gemacht haben, im Gesundheitsministerium, bei der Polizei etc. Das heißt nicht, dass das alles Hamas-Mitglieder sind.
Okay, danke für die Richtigstellung. Frau Schneider.
Ich glaube, man muss einmal das Grundsätzliche denken. Wir in Europa haben Nationalstaaten, und auch in Westasien gibt es Nationalstaaten. Und innerhalb dieser Nationalstaaten gab es aber, betrieben durch die Islamische Republik Iran, einen enormen Wachs von Organisationen wie der Hamas, die zum Teil Partei sind, wie auch die Hisbollah im Libanon, die aber auch gerade über ihren bewaffneten Arm ihre eigene Agenda verfolgen und damit im Prinzip dem Nationalstaat, den es jetzt in Palästina noch nicht gibt, aber eines Tages ja geben soll, entgegenwirken. Und ohne einen Rückschritt von dieser transnationalen Idee, die da verfolgt wird, innerhalb dieser, wie sie sich selber nennt, Achse des Widerstandes, kann, glaube ich, ein Staat nie funktionieren. Wenn man auf die Hamas schaut, was ist deren Priorität? Ist es ein funktionierendes Palästina mit aufzubauen? Oder ist es im Prinzip Teil dieser iranischen Achse zu sein und damit auch deren Wünsche und deren Willen in dieser Region umzusetzen?
Aber genau diese Achse, die steht ja im Moment enorm unter Druck. Herr Böhmer, welche Rolle spielt denn, wenn wir den Kontext noch mal ein bisschen weitermachen, spielt denn im Moment für die Situation in Gaza die Gefahr eines Krieges zwischen den USA und dem Iran? Da wird ja im Moment verhandelt, aber was, wenn diese Verhandlungen scheitern, wenn sich Trump für einen Angriff entscheidet, das Mullah-Regime stürzt und der Hamas quasi der Hauptsponsor wegbricht? Das sind viele Wenns, aber muss die Hamas das nicht in ihre Kalkulation mit einbeziehen?
Das muss die Hamas schon in ihre Kalkulation mit einbeziehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich noch ein entscheidender Faktor ist. Erstens, ja, es kann durchaus sein, dass es wieder zu Militärschlägen im Iran kommt. Ich vermute, dass die eher nicht das Ziel haben werden, die Machtverhältnisse im Iran grundsätzlich in Frage zu stellen. Ich glaube, wenn die USA dann nochmal zuschlagen, dann eher um das iranische Atomprogramm noch weiter zu reduzieren. Ich glaube, in Wahrheit haben die USA und insbesondere auch ihre arabischen Partner am Golf doch gewisse Sorgen darüber, was passieren könnte, wenn wirklich ein Machtvakuum im Iran entsteht. Was ansonsten das Verhältnis Iran zu Hamas angeht, alles, was Lisa Schneider eben gesagt hat, das stimmt. Ich würde aber sogar so weit gehen, dass die Hamas mit ihrem Angriff vom 7. Oktober 2023 eigentlich diese Achse des Widerstandes des Iran benutzt hat, missbraucht hat, versucht hat, mit diesem Angriff diese Achse in einen Solidarangriff gegen Israel, einen gemeinsamen Großangriff zu treiben. Und das ist misslungen, weil das in Wahrheit nicht Teherans Kalkulationen entsprochen hat, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Also dieses Verhältnis ist per se schon empfindlich gestört durch die Ereignisse der letzten Zeit. Die Iraner werfen Hamas auch vor, dass sie eigentlich mit dieser wohl unabgesprochenen Handlung am 7. Oktober das Fundament dieser Achse grundlegend in Frage gestellt haben. Es ist ja im Moment nicht viel übrig davon. Der Iran versucht gerade, das zu reparieren, investiert da aber offenbar vor allem in die Hezbollah im Libanon. Aber natürlich perspektivisch muss die Hamas hier sehen, dass ihr eine mögliche Ressource verloren gegangen ist. Und das könnte ein Grund sein, dass sie tatsächlich ihre Waffen abgibt. Aber da würde ich im Moment eher auf den Druck von Katar, von der Türkei und auch aus Ägypten zählen, dass die Hamas hier einlenkt. Und dann ist auch die Frage, und das scheint die Frage im Hintergrund zu sein, wenn die Hamas die Waffen übergibt, an wen übergibt sie sie denn? Und da könnte eine Kompromisslösung sein, dass es eben eine palästinensische Sicherheitskraft am Ort ist oder dass es palästinensische Hände sind, in die sie sie übergibt, sodass sie zumindest formal behaupten könnte, den Kampf nicht aufgegeben zu haben für das palästinensische Volk.
An wen übergibt sie die Waffen und welche Waffen übergibt sie? Wie sie verfügt hier über großkalibrige Waffen, über noch weiterhin Raketen und über Kleinwaffen. Und ich fürchte, dass die Hamas auch mit, sie hat ja sehr, sehr viele Kämpfer in diesem Krieg verloren, aber dass sie weiter eben als Spoiler hier natürlich agieren kann. Da braucht man ja gar nicht sehr viele Menschen und sehr schwere Waffen dafür. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dann wirklich eine Friedenstruppe in den Gazastreifen kommt und die Hamas nicht vollständig entwaffnet ist und nicht vollständig zustimmt, dann kann das sehr schnell eine sehr konfliktive und sehr gefährliche Sache werden.
Bei der Frage, wie es im Gazastreifen langfristig politisch weitergeht, da wäre ein natürlicher Ansprechpartner, Frau Schneider, wenn es um die Regierung des Gazastreifens geht, eigentlich die palästinensische Autonomiebehörde mit ihrem Präsidenten Mahmoud Abbas. Die kontrolliert jetzt schon Teile des Westjordanlands. Welche Rolle kann sie in Gaza spielen?
Man sieht, dass sie sich sehr bemühen, um internationale Legitimität weiter zu generieren. Es gab jetzt eine Entscheidung, die ich recht bemerkenswert fand. Und zwar hat Abbas ein Dekret erlassen, das sich auf die Kommunalwahlen bezieht, die in den palästinensischen Gebieten anstehen im Frühling, wo auch im Gazastreifen gewählt werden soll. Und in diesem Dekret wurde geschrieben, dass nur Parteien oder nur Personen, die sich zu den Prinzipien der PLO erkennen, antreten dürfen. Und zu diesen Prinzipien erkennt ja die Hamas nicht an. Also man sieht, dass sie versuchen dadurch diese internationale Zustimmung und zu zeigen, dass sie ein wirklich vernünftiger Partner sein können, dass sie das weiter fördern. Die Frage ist natürlich, und das hängt wieder mit der Entwaffnung der Hamas zusammen oder einer Abgabe der Macht. Wie können die überhaupt wieder in den Gazastreifen reinkommen? Die palästinensische Autonomiebehörde sagt selber, dass sie immer noch Personal dort haben, das quasi dauerhaft beurlaubt ist und das aber reaktivierbar wäre. Dann haben wir jetzt gesehen, am Grenzübergang in Rafah steht Personal der Autonomiebehörde, um da die Pässe zu kontrollieren. Aber diese Legitimität innerhalb der palästinensischen Bevölkerung ist natürlich auch dann angegriffen, wenn man das Gefühl habe, die PA sei auf den israelischen Panzern dort wieder eingeritten. Und diesen Konflikt aufzulösen, ist wahnsinnig schwierig.
Das Gefühl der Abhängigkeit.
Das Gefühl der Abhängigkeit und auch das Gefühl, dass, und das ist jetzt wieder ein Blick quasi auf die palästinensische Gesellschaft, die Unzufriedenheit mit der palästinensischen Autonomiebehörde ist hoch. Die Unzufriedenheit vor allem mit der Person Abbas selber ist sehr hoch. Das sind nicht die idealen Voraussetzungen, um jetzt quasi mehr Gebiet als vorher zu kontrollieren.
Herr Böhmer, Herr Wildangel, wie sehen Sie das? Diese Schamoffensive von Abbas, kann die funktionieren?
Also ich kann keine Schamoffensive von Abbas erkennen. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt die Legitimität von Wahlen stärkt, wenn man Parteien von vornherein ausschließt. Da sind wir wieder so ein bisschen back to 2006. Damals hat die Hamas die Wahlen gewonnen, dann hat man hinterher den Wahlsieg für sozusagen nicht gültig erklärt, und das war ja der Ursprung dann auch dieser Zweiteilung. Also diese fehlende Legitimität der palästinensischen Autorität seit vielen Jahren, das ist ein riesiges Problem.
Wenn ich ganz kurz da einhaken darf, mein Punkt war eher die Legitimität nach außen, dass man quasi deutlich machen will, man ist befähigt, dieses Gebiet, das gesamte palästinensische Gebiet zu kontrollieren, und man ist befähigt, festzuhalten, dass die Hamas keine politische Rolle mehr spielen kann. Also man quasi versucht, die Strategie oder die Verwaltung so auszurichten, dass es zu so einem Fall, wie es 2006 kam, nicht mehr kommen kann. Und da kommen noch weitere Sachen dazu, diese Diskussionen um das Programm zur Finanzierung der Witwen und Hinterbliebenen, bei dem Menschen oder Angehörige von Terroristen oder von Menschen, die in israelischen Gefängnissen sitzen, Gelder bekommen. Das wurde reformiert oder wird reformiert, etc.
Na, ich glaube, die palästinensische Behörde, fast unabhängig davon, wie genau sie agiert, hat schon eine ganz hohe Bedeutung. Auch für Gaza, aber vor allem eben für die längere Sicht auf diesen Konflikt. Weil, und das lässt sich auch am Gaza-Plan ablesen, Trump versucht schon, oder die beteiligten Kräfte versuchen schon, einen Link herzustellen zwischen der Situation in Gaza und dem Versuch einer langfristigen Lösung zwischen Israelis und Palästinensern. Und das hängt damit zusammen, dass Trump ja ursprünglich mal einen ganz anderen Plan für den Nahen Osten hatte, nämlich den Plan, sich selbst den Friedensnobelpreis zu verdienen, indem er einen Frieden zwischen Saudi-Arabien und Israel herstellt. Und damit Israel wie nie zuvor, zumindest in der sunnitischen Welt, der Muslime verankert hätte. Da hat Saudi-Arabien bisher immer eine Bedingung gestellt, nämlich unumkehrbare Schritte hin auf eine Zwei-Staaten-Lösung, also auf eine Eigenstaatlichkeit der Palästinenser. Und das ist auch der Grund, warum insbesondere Saudi-Arabien so Druck gemacht hat, dass die palästinensische Behörde eine Rolle in Gaza bekommt und dass sie in diesem Friedensplan vorkommt. Und gegen Ende dieses Friedensplans heißt es ja auch, wenn die palästinensische Behörde sich selbst reformiert hat, dann kann noch während der Umsetzung dieses Friedensplans in Gaza ein Schritt unternommen werden, um die palästinensische Staatlichkeit, die, wie es dort heißt, die Aspirationen der Palästinenser, die Hoffnung der Palästinenser auf eine Eigenstaatlichkeit zu verwirklichen, und dass dieser Plan diese Hoffnung, dieses Ziel anerkennt. Und ich glaube, für dieses Ziel braucht man letztlich die palästinensische Behörde. Dafür braucht man einen international verankerten Akteur, der für die Palästinenser insgesamt verhandelt und nicht für die eine oder andere Fraktion. Die palästinensische Behörde ist im Moment, glaube ich, nicht der Akteur, der diese Glaubwürdigkeit besitzt. Das wird mit dieser Formulierung von der Reform im Friedensplan von Gaza ja auch festgehalten. Aber ich glaube, man wird die in irgendeiner Form brauchen, wenn man diesen Konflikt grundlegend lösen will.
Ja. Wenn ich noch ganz kurz da einhaken darf, ganz praktisch gesprochen, es gibt ja einfach Prozesse, die im alltäglichen Leben nötig sind. Ne? Zum Beispiel die Registrierung von neugeborenen Kindern, die Abgabe von Sterbeurkunden an irgendeiner amtlichen Stelle. Irgendjemand muss das alles machen. Und es wird wahrscheinlich nicht Israel sein und es wird auch kein internationaler Akteur sein, sondern es wird die palästinensische Autonomiebehörde sein, so wie sie es ja auch getan hat, selbst in der Zeit, als Gaza unter der Kontrolle der Hamas stand, dass das Geburtenregister etc. weiter in Ramallah saß.
Diese praktische Frage, die kann man auch noch eine Dimension größer sehen, nämlich Geld. Wer soll das eigentlich alles bezahlen? Im Moment ist überhaupt nicht klar, wer diesen Wiederaufbau in Gaza bezahlen soll, der 50 bis 70 Milliarden Dollar oder Euro kosten könnte. Da werden zum Beispiel die Saudis gefragt und die sagen nach wie vor nur dann, wenn die palästinensische Behörde da eine echte Rolle bekommt, die auf Staatlichkeit zugeht.
Herr Wildangel, diese Perspektive auf einen eigenen palästinensischen Staat, von der Herr Böhme gerade gesprochen hat, gibt es die eigentlich noch?
Naja, das ist das große Problem, dass da eben im Trump-Plan auch nicht wirklich die Rede von ist. Und das ist ja auch kein Zufall. Wir können ja nicht so tun, als ob die Trump-Administration jetzt irgendeine neutrale Kraft ist. Ja, es ist richtig, sie hat diese sogenannten Abraham Accords betrieben, aber sie hat auch sehr klar in der ersten Amtszeit von Trump schon gesagt, wie sie sich das Ganze vorstellt. Und das war ja dieser sogenannte Deal of the Century, in der gewohnten Trumpschen Bescheidenheit hatte man einen in Anführungsstrichen Friedensplan vorgelegt, der absolut inakzeptabel so ist für die Palästinenser. Das war eine sehr einseitige Geschichte. Das war ein Flickenteppich in der Westbank, der noch irgendwie mit dem Gazastreifen verbunden werden soll. Jerusalem hatte Trump ja schon Fakten geschaffen. Er hatte die israelische Annektierung von Ost-Jerusalem anerkannt, die Botschaft nach Jerusalem verlegt. Also das war eigentlich schon abgeräumt und zumindest diese amerikanische Administration, Biden hat auch nicht wirklich viel dafür zu tun, die hat sich von dieser Vision eines glaubhaften palästinensischen Staates eigentlich verabschiedet. Und da sich das große Problem in diesem Trump-Plan auch, dass er eigentlich diese Teilung auch perpetuiert. Weil es ist zwar richtig, dass in dem Administrativkomitee Leute drin sind, die mit der Fatah verbunden sind. Jetzt hat in den letzten Tagen, es gab ein Logo, was gestaltet worden war für diesen Rat. Und der hat sich dann umentschieden und hat gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal das Logo der palästinensischen Autonomiebehörde. Da sind die Israelis natürlich sehr hellhörig geworden, die israelische Regierung. Das ist schnell wieder zurückgenommen worden. Die israelische Regierung hat kein Interesse daran, dass ein palästinensischer Staat entsteht. Das ist das Kernziel von Netanyahu seit, das ist das Kernziel seiner politischen Karriere. Da lässt er auch keinen Zweifel dran. Und das ist das große Problem. Man will eigentlich diese Zweiteilung, diese Teilung weiter betreiben. Man möchte ja nicht, dass Gaza Teil der Westbank wird, dass wir eigentlich diese Vision, die mal im Oslo-Vertrag festgeschrieben wird, dass die wieder auf dem Tisch ist. Und Europa deklariert das zweimal mit der Zwei-Staaten-Lösung, spricht da auch von Völkerrecht und bezieht sich auf entsprechende VN-Resolutionen, aber es tut nicht wirklich viel dafür, dass das umgesetzt wird. Mhm. Und von daher sind wir da eigentlich immer noch in derselben Situation wie vorher, nur noch jetzt mit sehr vielen neuen Problemen und sehr viel Zerstörung in Gaza und einem Wiederaufbau Prozess und wirklich an einer extrem schwierigen Situation.
Herr Birmer, würden Sie Herrn Wildangel dazu stimmen? Arbeitet die israelische Regierung auf eine dauerhafte Teilung des Gazastreifens hin?
Benjamin Netanyahu und noch mehr seine Koalitionspartner mit Sicherheit. Ich glaube aber auch, dass in der israelischen Politik und auch in der israelischen Öffentlichkeit mittlerweile die Frage im Raum steht, ob diese Strategie, die Netanyahu gewählt hat, erfolgreich war. Diese Frage stellt man sich anhand des 7. Oktobers. Ich will nicht sagen, dass jetzt plötzlich überall in Israel begeistert die Zwei-Staaten-Lösung diskutiert wird. Aber ich würde es tatsächlich anders als René Wildangel ansehen, was gewissermaßen die Konjunktur dieses Modells angeht. Richtig, vor dem 7. Oktober war die Zwei-Staaten-Lösung so gut wie tot, insbesondere weil die USA komplett in die andere Richtung gehandelt haben. Jetzt sind wir aber, oder jetzt hat die Zwei-Staaten-Lösung als Modell wieder ein paar Punkte mehr einsammeln können, weil mit Verlaub doch, sie kommt zumindest vorsichtig und zumindest als Hoffnung im Trump-Friedensplan für Gaza vor. Das steht da drin, dass das behandelt werden muss. Es steht weiterhin die palästinensische Behörde in diesem Plan und zwar als Behörde, die auch in Gaza mit einbezogen werden muss. Und das ist ein Schritt weg von der Zweiteilung. Ich will noch nicht sagen, dass die Zwei-Staaten-Lösung jetzt ganz realistisch geworden ist, aber insbesondere durch den arabischen Druck und auch unter anderem dadurch, dass die Saudis klar gemacht haben, dass es da ohne ernsthafte Schritte nicht weitergehen kann, ist jetzt wieder ein bisschen mehr Anreiz für die Zwei-Staaten-Lösung entstanden. Und das hat aber, glaube ich, auch tatsächlich was damit zu tun, nicht mit der Güte irgendeines Beteiligten, sondern das hat damit zu tun, dass insbesondere auch die Golfmonarchien und andere arabische Regierungen in der Region anhand des 7. Oktober gesehen haben, welche explosive Kraft das Thema der Palästinenser in ihren eigenen Bevölkerungen immer noch hat. Hm. Und wie es auch für die Stabilität ihrer eigenen Systeme zur Gefahr werden kann, wenn es dafür nicht irgendeine tragbare Lösung gibt.
Also es ist richtig, dass das zwar erwähnt wird im Trump-Plan, aber ich würde das eher als Fußnote sehen. Und deswegen habe ich vorher gesagt, dass ich denke,
immerhin,
das auch... Ja, weiß ich nicht. Das ist schon zentral und alle VN-Resolutionen, die haben das natürlich immer auch stark unterstrichen, ja, dass wir das als Endvision haben, dass wir darauf hinarbeiten. Dieser Plan tut das nicht, der ist sehr vage. Und was heißt Reform der palästinensischen Autorität? Wir tun ja so, als ob diese Debatte jetzt gerade losgeht. Wir reden seit 30 Jahren über diese palästinensische Autonomiebehörde und Reform der Autonomiebehörde, dieser Diskurs, das ist auch ein Diskurs der Netanyahu-Regierung, die eigentlich immer gesagt hat, wir brauchen die Reformen, da wird gehetzt, da wird dies und jenes nicht zu tun. Wir hatten mal einen Premierminister, Salam Fayyad, der hat zwischen 2009 und 2011 genau diese Reformen betrieben. Und die Weltbank hat 2011 bescheinigt, wir haben einen palästinensischen Staat mit Institutionen, die funktionsfähig sind. Man hat diese Autonomiebehörde danach am langen Arm krepieren lassen. Man hat sie nicht unterstützt. Man hat sie nicht unterstützt, wenn Israel die Gelder, die sie weiterleiten soll, an die Autonomiebehörde einbehalten hat. Man hat diese Institutionen nach und nach zerfallen lassen, bis sie in dem schrecklichen Zustand sind, in dem sie jetzt sind. Und das ist hausgemacht. Und wenn man jetzt so tut, als ob man darüber noch nie gesprochen hätte und sagt, okay, wir brauchen jetzt Reformen, dann bräuchte man ja zumindest Benchmark. Wann sind denn diese Reformen erreicht? Also deswegen denke ich, das ist gefährlich, weil wir überhaupt keinen Endpunkt, und das kann als endloses Argument wieder benutzt werden, wie in der Vergangenheit, genau diese Autonomiebehörde zu schwächen.
Ich würde ganz kurz insofern widersprechen, als dass die Rolle der USA ein bisschen more ambiguous ist, als man vielleicht meinen könnte. Die Beziehungen zwischen USA und Saudi-Arabien sind enorm eng. So gut waren die, würde ich behaupten, schon länger nicht mehr, vor allem mit diesem Jamal Khashoggi-Zwischenfall, nennen wir es mal. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie viel Macht damit auch Saudi-Arabien oder wie viel Mitsprache Saudi-Arabien da in der Trump-Administration hat. Und die Saudis haben sehr deutlich klargemacht, es ist möglich, dass man sich mit Israel annähert, aber nicht mit dieser Regierung, nicht unter dieser Netanyahu-Regierung. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Situation im Gazastreifen mit dieser Zweiteilung für Israel auch wahnsinnig schwer zu halten sein wird, dauerhaft. Diese Grenze ist ja jetzt noch nicht befestigt. Es ist fraglich, ob sie befestigt werden wird. Es ist ein enormer personeller Aufwand, der dahinter steckt. Dazu kommt, dass der personelle Aufwand im Westjordanland enorm ist. Es gibt immer mehr Siedlungen, die müssen geschützt werden. Es gibt immer mehr Außenposten. Es gibt wahnsinnig viel Siedlergewalt, wo zum Teil auch die Armee impliziert sein soll. Es ist ein wahnsinniges Pulverfass. Und dieses Pulverfass aufrechtzuerhalten, ist auch für Israel wahnsinnig kostspielig. Und man muss sich irgendwann in eine Lösungsrichtung wenden. Und ich glaube, dass die USA in den vergangenen Wochen mit weniger dem, was sie offiziell sagen, sondern dem, was sie dann tun, klargemacht haben, in welche Richtung es geht.
Herr Böhmer, wir kommen zum Schluss dieser Sendung und Herr Wildangel hat das am Anfang schon erwähnt. Dieses Jahr wird in Israel ein neues Parlament gewählt. Ist das eine gute Nachricht für Gaza?
Das kann eine gute Nachricht für Gaza sein. Ich glaube, eine neue Regierung, die ans Ruder kommen wird, wenn sie, was sich im Moment nicht abzeichnet, noch rechter wäre als die aktuelle Netanyahu-Regierung. Eine neue Regierung wird in jedem Fall als Angebot an die israelische Bevölkerung einen ruhigeren Verlauf, zumindest des Managements dieses Konfliktes, anbieten müssen. Und auch der Regierung, die vor Netanyahu am Ruder waren, auch von Naftali Bennett, der durchaus als eher religiös und eher rechts einzuschätzen ist, auch der hat schon in seiner Regierung vor dem aktuellen Kabinett Netanyahu den Versuch gemacht, israelische, arabische Parteien einzubinden. Und zwar arabische Parteien, die man schwer jetzt als israelische Marionetten bezeichnen kann, weil die ihrerseits religiös-sunnitisch den Muslimbrüdern nahestehend waren. Also es gibt durchaus Teile der israelischen Politik, die versuchen, eine neue Lösung zu finden. Aber in jedem Fall wird eine neue Regierung mehr Ruhe bieten müssen, auch was das Westjordanland angeht, da hat Lisa Schneider recht, weil auch diese Siedlergewalt in Groß der israelischen Bevölkerung wenig Verständnis findet.
Herr Wildangel, hoffen Sie auf ein Ende der Ära Netanyahu?
Ja, sicher wäre das gut, wenn es einen Wechsel gibt, aber man sollte auch nicht so tun, ob dann alles gut ist. Ich meine, worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, ist ja auch sozusagen unsere Rolle, die Rolle von Deutschland und von Europa. Und die meisten europäischen Länder haben sich ja von diesem Friedensrat auch durchaus abgegrenzt, zumindest von dieser Form, die jetzt plötzlich in der ganzen Welt auch eine Rolle spielen sollen. Und ich finde, der deutsche Außenminister hat einen sehr richtigen Satz gesagt, wir haben schon einen Friedensrat und das sind die Vereinte Nationen. Das finde ich, das ist was, worauf die Europäer sehr aufbauen sollten. Und wir haben das riesige Problem, dass im Moment der Gazastreifen weiterhin geschlossen ist, dass wir keinen Zugang haben für humanitäre Hilfe. Dass die Vereinten Nationen ja in dieser Kombination aus Netanyahu und Trump mit allen Mitteln bekämpft werden, zum Beispiel das Hilfswerk für die Palästinenser. Und es ist absolut wichtig, dass hier diese Strukturen aus meiner Sicht unterstützt werden, dass der Gazastreifen geöffnet wird. Und solche Prozesse sind dann sicher mit einer weniger ideologisch aufgeladenen Regierung, die sich dann vielleicht mehr auf die realpolitischen Probleme, die auch, glaube ich, gut und wichtig wären für israelische Sicherheit, wirklich einen Wiederaufbau im Gazastreifen einzuleiten und nicht ideologische Ziele weiter zu betreiben. Da werden die Chancen dann hoffentlich steigen.
Das nehmen wir als Schlusswort in diesem Forum Trumps Neues Gaza. Sieht so Frieden aus? Darüber haben wir heute diskutiert. Mit dabei der Historiker René Wildangel und die Journalisten Lisa Schneider und Daniel Dünnen-Böhmer. Am Mikrofon war Michael Riesel.